Das Evangelium zum heutigen Sonntag steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 6. Und ich lese daraus die Verse 36 bis 42. Eben hörten wir ja gerade in der Einleitung, dass alle Menschen vor Gott schuldig sind, keiner Gutes tut. Aber auch den Akzent, dass da eine Schar von Menschen ist, die sich Gott anvertraut hat und zum Guten berufen ist. Die Befähigung erlangt hat, in Jesus Christus auch das Gute zu tun. Deswegen diese Aufforderung Jesu in diesem Text: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch auch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Jesus sagte ihnen aber auch ein Gleichnis: Kann auch ein Blinder einem Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? Der Jünger steht nicht über dem Meister. Wenn er vollkommen ist, so ist er wie sein Meister. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und den Balken in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du sagen zu deinem Bruder: Halt still, Bruder, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen, und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge, du Heuchler? Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und sieh dann zu, dass du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Diese Aussage und Anweisung des Herrn Jesus gilt doch denen, die ihr Herz ihm gegeben haben, die ihm nachfolgen wollen. Wir hörten ja von Menschen, die nicht an Gott glauben, die auch Jesus nicht nachfolgen, die können das einfach nicht. Denen können wir das sagen, dass sie das tun sollen, aber die Umsetzung ist unmöglich. Sie schaffen es nicht. Weil die Gabe und Kraft des lebendigen Gottes dazu nötig ist. Aber Jesus sprach zu denen, die ihm folgten und folgen wollten: Wenn ihr in meinen Fußstapfen geht, so wollte Jesus sagen, dann könnt ihr das. Dann könnt ihr den anderen mit den Augen sehen, mit denen ich ihn sehe. Dann könnt ihr den anderen segnen, wie ich ihn segnen will. Dann könnt ihr ihm in Barmherzigkeit begegnen, in Liebe, so wie ich es tue. Eine Aufforderung, die zum Nachdenken reizt, die auch uns als Gläubige ein Hinterfragen schenkt des eigenen Lebens, ob wir so handeln. Da braucht man nur in sein eigenes Leben reinzuschauen und entdeckt sehr schnell, dass diese Art des Handelns nicht immer an der Tagesordnung ist. Dass wir genau umgekehrt handeln. Wir urteilen, wir richten, wir verdammen. Wir geben nicht das Gute, sondern geben das Böse unseres alten Menschen weiter. Stehen anderen im Wege, das entdecken wir bei uns. Wir sehen die Fehler des Nächsten, aber die eigenen gar nicht. Sind beschäftigt mit der bösen Welt, aber erkenne nicht mehr, dass wir der Welt kein gutes Zeugnis bieten. Merken wir, die Ansprache ist gar nicht in diese Welt zu posaunen, die Jesus hier gibt, sondern sie betrifft seine Gemeinde, seine Gefolgschaft. Als Kinder Gottes, so wir solche durch die Wiedergeburt im Heiligen Geist geworden sind, haben wir ja totale Vergebung unserer Lasten, unserer Schuld, unserer Sünde empfangen und sollen erkennen, dass dem Nächsten das Gleiche passieren soll. Diese Barmherzigkeit, die wir persönlich empfangen haben, soll auch den Nächsten erreichen. Und wir sollen zugleich auch als Kinder Gottes erkennen, dass wir keine Veränderung des Nächsten zum Guten vornehmen können, sondern es muss aus der Kraft des Heiligen Geistes geschehen. Denn auch wir, auch heute Morgen und in jeder Versammlung der Gläubigen, müssen bekennen, dass wir nur begnadigte Sünder sind. Nichts anderes. Du und ich, wir sind Sünder, die begnadigt worden sind. Sind keine guten Menschen. Du bist kein guter Mensch. Ich auch nicht. Du bist nur ein begnadigter Sünder, den Gott angenommen hat, obwohl so viel Verkehrtes in deinem, in meinem Leben vorhanden war und zum Teil noch ist. Wenn Gott uns nicht in seiner Gnade begegnen würde in Jesus, könnten wir nicht mehr ruhig auf dem Stuhl sitzen. Wir würden zerscheitert werden und in den Boden versinken, wenn Gott uns einmal zeigt, wie viel Fehler wir noch mit uns herumtragen und denken, der andere hat nur Fehler, aber ich nicht. Die Gnade Gottes ist uns begegnet in Jesus Christus. Sein Erbarmen war diese Kraft, die uns auf ein Podium gestellt hat, wo wir eine neue Schau des Lebens bekommen haben. Eine Schau für das Leben, das nicht nur in der Zeit währt, sondern in Ewigkeit. Wir bedurften und bedürfen nach wie vor das Erbarmen des lebendigen Gottes. Und dafür sollten wir offen sein. Herr, erbarme dich meiner. Und wenn du dich meiner erbarmt hast, schenke mir, dass ich mich auch des Nächsten erbarme. Der Wochenspruch sagt uns ja, dass wir einander annehmen sollen, einander tragen sollen. Wie geht denn das? Geht denn das durch Maßregelung? Durch Zurechtweisung? Das geht nur durch Erbarmen. So wie Gott uns angenommen hat, durch sein Erbarmen. Wir sind von uns aus gesehen, darum hat der Jesus dieses Beispiel mit angefügt in diesen Aussagen, sind wir blind. Von uns aus, vom natürlichen Menschen aus sind wir blind. Wir kennen den guten Weg nicht. Und der natürliche Mensch kann den anderen natürlichen Menschen nicht leiten. Beide werden in die Grube fallen, weil wir alle blind sind. Wir brauchen die Erleuchtung, die Führung durch die Kraft des Heiligen Geistes, jeden Tag aufs Neue. Jeden Tag dürfen wir darum bitten, Herr, segne uns mit der Erleuchtung durch dich, dass wir auch wirklich erkennen, was dein Wille und dein Weg ist für uns. Denn Blinde können Blinde nicht leiten. Sünder können Sünder nicht auf dem Weg der Gerechtigkeit führen. So kann ein Mensch den anderen nicht zum wahren Leben heilen und führen. Es muss aus der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott in Jesus Christus geschehen. So wollte Jesus damals in Israel und uns auch als Gemeinde deutlich machen, dass wir nur dann richtig handeln können in den ewigen Dingen, die Gott gefallen, wenn wir im Verbund mit ihm und seinem Wesen stehen. Alles, was außerhalb dieses Verbundes geschieht, ist menschlich, irdisch, teuflisch, wie es Jakobus sagt. Und da sollen wir uns auch gar nichts vormachen, uns gar nicht beschönigen und so tun, als ob wir doch das Richtige treffen. Alles, was nicht aus dem Verbund mit Jesus Christus entsteht, ist zum Scheitern verurteilt. Schon in Psalm 49 wird gesagt, Vers 8 bis 10, ein Mensch kann den anderen nicht erlösen. Er muss es anstehen lassen, es ist viel zu schwer. Er kann es nicht. Wir haben ja manchmal das Gefühl, wir könnten dem anderen helfen zur Seligkeit. Das können wir nicht. Das kann nur Gott. Aber er will uns gebrauchen durch die Gabe des Heiligen Geistes und sein Wesen, dass er durch uns reden und segnen kann, dass der andere eingeladen wird zu dem seligen Leben in Ewigkeit. Der Apostel Petrus hat das auch gelernt. Er war ja zuvor ein echter Nachfolger Jesu, der alles dran setzte, um nach seiner Meinung seinem Heiland zu gefallen. Aber wir lesen viele Dinge von ihm, wo der Herr sagt, Petrus, ist ja schön, dass du das so machst, aber das war falsch. Es ist falsch, dass du dem Malchus das Ohr abgehauen hast. Es ist falsch, dass du auf die Barrikaden gestiegen bist und die anderen zurechtweisen wolltest. Es ist falsch, Petrus. Und dieser selbe Petrus, als er nun plötzlich durch die Gabe des Heiligen Geistes in den Verbund mit seinem Heiland kam, sagte in 1. Petrus 2, 21 bis 23, uns ist nur Folgendes gegeben. Nicht selbstständig zu handeln, sondern nur in den Fußspuren des Heilandes zu gehen. Mehr nicht. Das ist uns gegeben. Wir dürfen nicht selber handeln. Das hat er gemerkt. Denn überall, wo er selbstständig handelte, machte er Fehler. In den Fußspuren des Heilandes wandeln. Wo Jesus hingegangen ist, da will ich auch stehen und will ihm folgen. Und so wie er handelt, wenn er die Hand nach rechts tut, dann will ich sie auch so wie er tun. Wie er selber von sich gesagt hat, was ich sehe den Vater tun, das tut gleicherweise auch der Sohn. Verstehen wir diesen Verbund, seid barmherzig wie euer Vater. Ohne Abstrich, genau wie der himmlische Vater, dieselbe Barmherzigkeit soll in euch und durch euch sein. So wie Gott die Menschen liebt, so sollst du sie auch lieben. Und da kapitulieren wir und sagen, ja, das kann ich ja nicht. Ja, das ist richtig. Aber das wirkt Gott in uns durch seinen Geist. Auch der Apostel Paulus, er war ja wirklich eine Gottes Nachfolger, wenn man das mal so sagen darf. Er hat das alles sehr genau und streng genommen. Er war ein Vorbild unter denen, die auch Gott dienen wollten. Er war ein Vorbild. Und alles, was nur irgendwie gegen Gott zu streiten schien, wollte er vernichten. Und alle haben Beifall geklatscht und haben gesagt, ja, das ist gut so. Er verfolgte auch die Christen. Weil er davon ausging, die haben einen anderen Gott. Und wir sollen nur einen Gott haben. Und wer noch einen Gott daneben hat, ist ein Götzendiener. Der hat keinen Bestand in dem Volke Israel. Der muss ausgerottet werden. Und er machte sich auf, diesen Dienst zu Gottes Ehre zu tun, bis ein Stoppschild kam. Saulus, Saulus, es ist alles verkehrt, was du tust. Es ist alles verkehrt. Du sollst beschenkt werden mit der Barmherzigkeit und diesem Blick, den Gott selbst über die Menschen hat in Jesus Christus. Und da kapitulierte er vor Damaskus, hielt Einkehr im Gebet und war willig, jetzt nur noch ein Beschenkter zu sein. Und so gab er Zeugnis auch später von dieser Berufung in Apostelgeschichte 26, als er in Caesarea dort eine Rechtfertigung seines Auftrages bezeugte in Vers 16 und sagt, ich bin berufen, nur das zu sagen, was ich von Gott gehört und mit ihm erlebt habe. Nichts mehr von mir. Nichts mehr von mir. Meine Gedanken taugen nicht, sondern das, was ich mit ihm erlebt habe, aus seiner Abhängigkeit, das möchte ich und soll ich weiter sagen. Wir, die wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist, sollen also miteinander und am nächsten so handeln, wie Jesus Christus gehandelt hat und handelt. Das allein lässt unser Glaubensleben fruchtbar werden, sein und bleiben in allen Dingen. Wir merken, es geht also auch heute um diese enge Gemeinschaft mit ihm. Die ist enger, und wir freuen uns über die goldene Hochzeit unserer Geschwister, aber diese Gemeinschaft ist enger als jede Ehe oder menschliche Verbindung. Sie ist enger und wirkungsvoller. Und um dies geht es. Dazu lud Jesus die Seinen ein. Und hier nannte er vier Dinge, auf die ich kurz eingehen will. Einmal, wie wir schon angetönt haben, die Barmherzigkeit. Und mich hat ganz neu bewegt, dass Jesus sagt, nicht seid barmherzig. Ach, da würden wir uns unsere eigenen Gedanken drüber machen und würden schon eine Form der Barmherzigkeit finden. Aber er sagt nicht, mach dir keine Gedanken darüber, wie du barmherzig sein willst, sondern wie der Vater im Himmel. So sei barmherzig, wie er. Verstehen wir? Hier ist eine ganz neue Dimension angesprochen. Die Barmherzigkeit, die der Vater im Himmel hat, die hast du von dir aus nicht. Da brauchst du gar nicht drüber nachdenken. Die findest du nie. Du musst sie geschenkt bekommen. Durch den Geist des Vaters. Weil Gott uns aus unserem Sündenelend geholfen hat, sollen auch wir in den Gedanken der Barmherzigkeit dem Nächsten gegenüber gleichgesinnt sein. Wir sollen nicht seine Schwächen und Fehler auf den Leuchter stellen, sondern die Liebe Gottes zu ihm. Denn Gott hat das bei uns auch nicht gemacht. Er hat nicht gesagt, was wir alles falsch gemacht haben. Das ist uns dann schon im Lichte seines Wortes mit aufgegangen. Aber er hat nicht gesagt, siehst du, der bist du. Und nun sieh mal zu, wie du da vorankommst. Nein, komm her zu mir, der du mühselig und beladen bist. Ich will dich erquicken. Ich will dir das Gute schenken. Und genauso sollen wir auch mit dem Nächsten umgehen. In Epheser 4 sagt der Apostel Paulus, der das ja für sich auch erstmal gelernt hat und dann ein wunderbares Werkzeug in Gottes Hand wurde, um diese frohe Botschaft, das neue Leben zu verkünden. Er sagt zu den Gläubigen, passt auf, dass ihr nicht anders handelt. Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, denn Gott ist barmherzig. Betrübt diesen Geist nicht, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Und zwar, lasst alles weg, was mit dem Geist nicht zu tun hat. Keine Bitterkeit soll mehr aufkommen. Kein Grimm, kein Zorn, kein Geschrei, keine Lästerung. das sei alles ferne von euch, samt der Bosheit. Der Geist Gottes, er wirkt in euch anders. Seid untereinander freundlich, herzlich. Vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus Jesus. Eine neue Dimension. Der Auftrag lautet nicht Zank und Streit, Beurteilung, Verurteilung, sondern der Auftrag lautet, wie Gott dir begegnet ist, so begegne du auch dem Nächsten. Ich dachte auch so an dieses Verhalten des Josef im Alten Bund. Josef war ja schon ein Bild auf das Wesen Jesu hin. Er wurde verkauft, so wie Jesus auch für 30 Silberlinge verkauft wurde. Er wurde getrennt von seinen Brüdern, in die Fremde geschickt, wurde als Sklave dort gehalten in Ägypten, aber Gott hat ihn gesegnet, weil er sich zu ihm hielt in allen Bereichen. Er sollte zur Sünde verführt werden mit der Frau von Potiphar, aber er widerstand. Wegen seines Widerstandes kam er sogar ins Gefängnis, aber auch dort segnete Gott ihn und erhöhte ihn nachher zum zweiten Mann im Staate. Und als eine Hungersnot ausbrach, kamen seine Brüder und kauften Korn in Ägypten. Sie erkannten nicht gleich ihren Bruder. Aber als Josef sich ihnen zu erkennen gab, dann schimpfte er sie nicht aus. Er tröstete sie. Er nahm sie in Liebe an. Und dann gab es noch eine Situation, dass Jakob starb. Der Vater war tot. Jetzt hatten die Brüder erst recht Angst und haben gesagt, ja, jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir mit unserem Bruder Josef reden. Wir sagen einfach, unser Vater hat befohlen, dass du uns nicht gram bist. Das war ja gar nicht so, aber sie hatten Angst. Und Josef merkte das. Hat er ihn, wir sagen ja so schön, die Leviten gelesen? Oh nein, hat er nicht. Er hat gesagt, ich bin doch nicht Gott, dass ich mir anmaßen könnte, euch zu verurteilen. Das kann nur Gott allein. Ihr habt es zwar böse gemeint, aber Gott hat's gut gemacht. Kommt in die Arme. Und so war die Versöhnung da. Barmherziges Handeln. Ich habe da auch von Oswald Chambers, manche kennen ja auch dieses Andachtsbuch, Mein Äußerstes für sein Höchstes, gelesen. Ein wirklich tiefer Glaubensbruder, den der Herr gebraucht hat, um wichtige Dinge zu sagen. Er schreibt dort, der Heilige Geist ist die einzige Person, die ein Recht zur Kritik hat. Und nur er kann zeigen, was geändert werden muss, ohne zu verletzen. Das ist ja auch sehr wichtig. Man kann unmöglich Verbindung mit Gott aufnehmen, wenn man mit Kritik beschäftigt ist. Kritik macht dich rücksichtslos, unversöhnlich und grausam und gibt dir die beruhigende Vorstellung, du wärest irgendwie besser als andere. Jesus sagt, wenn du ihm gehörst, solltest du ein Temperament entwickeln, das nicht zur Kritik neigt. Das erreicht man nicht schnell, man muss es über längere Zeit einüben. Du musst dich ständig vor allem in Acht nehmen, was dir den Eindruck vermittelt, du wärest besser als andere. Ich gebe dem Bruder recht. Es ist ja eine große Gefahr. Und darauf weist der Herr Jesus hin und sagt, so sollt ihr nicht handeln. Seid barmherzig. Wir wissen auch um dieses Beispiel, das er gab im Blick auf den barmherzigen Samariter. und zeigte auf den Priester und den Leviten, die gläubigen Leute, die achtlos an dem Überfallenen auf der Strecke von Jerusalem nach Jericho vorbeigingen. Aber dann kam ein Außenstehender, der gar nicht in den Augen der Frommen so geachtet war, nämlich ein Samariter. So lesen wir es in Lukas 10. Und der erbarmte sich über den, der überfallen worden war, der geschlagen worden ist. Er gab Zeit, Geld, Kraft hin, um ihm zu helfen. Und da sagte Herr Jesus und fragte jetzt den Priester und den Leviten, gleichsam dem Prediger oder die Gemeinde, wer hat Barmherzigkeit geübt? Ja, der Samariter, der Außenstehende, der Samariter, der eigentlich gar nicht zu uns gehört. Was sagt der Herr Jesus? Er achtet nicht darauf, der ist ja nicht so gläubig wie ihr. Nein, sagt er, das tu auch. Das tu auch, lerne davon. Denn das ist das, was Gott will. Ein kurioses Beispiel, weil wir sagen, wieso? Wieso wird jemand zum Vorbild genommen, der gar nicht zu dem Volk Gottes gehört? Weil er die Tat zeigte, die Gott will. Sei barmherzig, wie Gott barmherzig ist. Gehe hin, tu dasselbe. Darum hat auch David bereits schon in einem Psalm durch den Heiligen Geist sagen dürfen, in dem Psalm 103, der uns sehr geläufig ist, er sagt, vergiss doch nicht, was Gott dir getan hat. Denn wenn du das nicht vergisst, wirst du es auch in der Begegnung mit dem Nächsten nicht vergessen. Du wirst sanftmütig sein, weil du dankbar bist. Ich lese uns mal diese Verse aus dem 103. Psalm. Lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss gar nicht, was er dir Gutes getan hat. Hier wird diese persönliche Rede genommen, gleich in den ersten Versen 8-mal. Dir, dein, du. Es geht auf die eigene Person. Vergiss du nicht, was er dir Gutes getan hat. Was denn? Der dir, und hier wird gar nicht von anderen gesprochen, der dir alle deine Sünde vergibt. Vergiss das nicht. Und er heilt alle deine Gebrechen. Vergiss das nicht. Der dein Leben vom Verderben erlöst. Der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Vergiss das nicht. Denke immer daran. Und solange du daran denkst, will uns das Wort Gottes sagen, wirst du eine andere Art der Begegnung mit dem Nächsten haben. Du wirst ganz klein sein und dankbar sein. Und aus dieser Kleinheit wirst du auf den Großen zeigen, der dich erlöst hat und der alle erlösen will zum wahren Leben. Das ist eine ganz andere Form der Begegnung untereinander. Verstehen wir dies? Und dann sagt der Herr Jesus, nachdem er auffordert, seid barmherzig wie der Vater im Himmel, richtet nicht. Das ist ja auch so ein wichtiges Wort. Ach, man ist ja als Mensch so schnell dabei, andere zu richten, zu beurteilen, verurteilen und haben keine Ahnung, aus welchen Hintergründen dies und jenes geschieht. Wir sehen nur, was vor Augen ist und sind sofort mit einem Richterspruch dabei. Jesus sagt, nein, tut es nicht. Denn wenn ihr das tut, dann werdet ihr genauso behandelt werden. Jesus kam in die Welt, um uns zu retten und nicht zu richten. So steht es in Johannes 3, Vers 17. Gott sandte seinen Sohn in die Welt, nicht dass er die Welt richte, sondern dass sie durch ihn gerettet würde. Richte nicht. damit nicht du auch gerichtet wirst. Weder bei den Gläubigen noch bei den Menschen in der Welt sollen Kinder Gottes an das richtende, beurteilende Gericht denken, sondern immer an den Weg der Rettung und Aufrichtung zum geordneten Glaubensleben, zur glückseligen Gemeinschaft mit Gott. Ich weiß, mir fällt das auch manchmal schwer, einen anderen vor mir plötzlich so zu sehen, dass ich ihn gerne einladen möchte zu dem glücklichen Leben mit Jesus. Och, ich sehe ihn und dann fallen mir erstmal so viele andere Sachen ein, die mir nicht passen. Dann denkt man so an Vergangenes oder auch an Gegenwärtiges und dann spult man sich innerlich so auf. Mensch, was der da wieder so hat, ja. Ach, besser, der wäre mir jetzt nicht begegnet. Die Augen, ihn so zu sehen und einzuladen, wie Jesus uns einlädt, fehlen einem oftmals. Der Apostel Paulus, der ja nun gelernt hat, in den Fußtapfen Jesu zu wandeln, er sagte auch zu den Gläubigen in Römer 14, stellte erst die Frage, wer bist du eigentlich, der du andere richtest? Wer bist du? Kapitel 14, Vers 4. Und an die Korinther schrieb er dann auch in 1. Korinther 4, richtet nicht vor der Zeit. Tut das nicht. Das ist immer falsch, wenn ihr das macht. Sondern wartet auf die Wiederkunft Jesu. Er wird auch das Verborgene ans Licht bringen. Das, was du vielleicht für gut hältst, wird er dir zeigen, dass es schlecht war. Und das, was du für schlecht hältst im ersten Moment, wirst du erkennen als ein Werdegang für den anderen, dass er zum Guten gelangt. Richte nicht vor der Zeit. Tu dir das nicht an. Wir sollen nicht an den Schwachheiten und Unvollkommen des Nächsten stehen bleiben, denn dann werden auch unsere Unvollkommenheiten und Schwachheiten hoch ins Licht gerückt. Der Apostel Paulus bekannte ja ganz deutlich, auch im Brief an die Philipper, und sagt, ja, äußerlich gesehen bin ich noch gar nicht vollkommen. Das gebe ich ehrlich zu. Deswegen mache ich mich von diesem Äußeren auch nicht abhängig im Blick auf das Evangelium, die frohe Botschaft. Denn er kam ja zum Beispiel auch mal mit dem Mitbruder Barnabas sehr scharf aneinander. Es war nicht gut. War nicht gut. Und er merkte, das Äußere, das stand ihm vielleicht noch ein bisschen im Wege. Aber er sagt, ich jage ihm nach, dass ich auch das ergreifen möchte, dass ich ganz durchdrungen bin von dem Wesen meines Heilandes. Denn wer darf urteilen und richten? Nur der Vollkommene, der nicht einen einzigen Fehler an sich hat. Und das steht von Jesus Christus geschrieben in Johannes 5. Vers 19 bis 23. Er ist der Vollkommene. Und der Vater hat ihm auch künftig das Gericht übergeben. Nur ihm, nicht uns. Nur ihm, verstehen wir? Wir dürfen einladen, durch die Barmherzigkeit des himmlischen Vaters zu ihm zu kommen. Und noch ein Wesenszug wird hier genannt: vergebt. Wenn ihr vergebungsbereit seid, will Jesus sagen, dann wird euch auch vergeben. Dem Nächsten jederzeit vergeben, vergebungsbereit sein. Wir kennen ja auch diese Frage des Petrus vor Pfingsten. O Herr, wie soll denn das zugehen? Wie oft muss ich denn das machen? Ist ja eine furchtbare Leidensschule. Reicht denn 7-mal, wenn ich das mache, ist ja schon viel, ne? Nein, sagt der Herr, das reicht nicht. 7-mal, 70-mal, also mit anderen Worten immer. Vergeben. Wenn du nicht vergibst, wird dir auch nicht vergeben. Du bleibst in der Begrenzung stecken. vergebt einander. Und wir wissen, dass der Herr Jesus in Matthäus 18 ein Gleichnis gab, nicht von den Schuldnern. Dem einen wurde sehr viel erlassen. Und was machte der aus Dank? Er kriegte einen anderen an den Kragen, der ihm ganz wenig schuldete und wollte ihn ins Gefängnis werfen. Dann sagte der Herr, das geht nicht. Denn du darfst nicht vergessen, dir wird immer mehr erlassen, als du dem anderen erlassen kannst. Du bist immer schuldiger vor Gott als der andere vor dir. Das ist auch eine Schule, die ich für mich persönlich immer wieder aufs Neue lerne. Ich bin schuldiger vor Gott, der mir meine Schuld vergeben hat, als ein anderer Mensch vor mir schuldig sein kann. Jesus starb für mich, für dich. Er tilgte deine und meine Schuld. Und er will, dass wir in der Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater leben und so auch die anderen, für die das Blut des Lammes geflossen ist. Und aus dieser Erkenntnis erwächst auch dieser vierte Punkt, den Jesus hier noch nannte. Wenn ihr das tut, dann gebt, dann seid freizügig, dann wird euch auch gegeben. Das freizügige Geben von Zuwendung, vornehmlich im Wesen, aber auch in materiellen Gütern für den Bedürftigen, drückt die Zugehörigkeit zum himmlischen Vater aus, der uns in reichlichem Maße beschenkt hat mit seinem Wesen, was wir weitergeben dürfen, und auch mit seinen Gaben. Darum schreibt der Apostel Paulus, der das auch gelernt hat, in 2. Korinther 8, Vers 7 und 9, und er sagt, ihr seid doch so reich beschenkt, jetzt schenkt auch. Lasst die Geschenke wirksam sein. Gebt das neue Wesen im Geist weiter und auch da, wo ihr materielle Not seht. Denn denkt daran, so schrieb er dann auch weiter, dass Jesus für euch in diese Welt kam, arm wurde. Warum? Damit ihr reich werdet. Darum ist er gekommen. Und jetzt soll das Gleiche auch für die anderen geschehen. Sie sollen auch reich werden, indem ihr abgebt von dem, was ihr bekommen habt. Denn mit welchem Maß wir den Nächsten in der Welt mit den Gaben des Herrn beschenken, so werden auch wir mit Gaben Gottes bedacht werden. Sind wir großzügige Zeugen Jesu, wird auch der Herr sich großzügig zu uns bekennen. Reichen wir das Zeugnis seiner Erlösung aber kärglich weiter, wird auch die Zuwendung zu einem erfüllten Glaubensleben in der Zeit bei uns kärglich ausfallen. Wir merken diese Wechselwirkung. Der Herr kann uns dann auch nicht weiter segnen, wenn wir nicht bereit sind, den Segen, den wir bekommen haben, weiterzugeben. Jesus Christus, er der Sohn Gottes, er ist immer höher als seine Jünger. Er ist immer größer als wir, so hat er gesagt. Der Meister ist immer höher. Der Jünger ist nicht wie der Meister. Und darum soll uns bewusst sein, wenn wir auch in die neue Woche gehen, dass wir diesen Weg der Nachfolge, des Zeugnisses, des gerechten Handelns Gottes an uns und somit wir auch am nächsten im Verbund mit ihm segensreich erleben können. Niemand ist äußerlich gesehen vollkommen. Wir mangeln alle des Ruhms, den wir bei Gott haben sollten. Und darum ist die Notwendigkeit, die der Herr auch gesagt hat zu seinen Jüngern, wichtig. Er sagte, der Tröster, der zu euch kommt, was wird er tun? Er wird euch lehren. Und er wird euch erinnern. Und er wird euch führen. Ihr braucht die Lehre, die Erinnerung und die Führung durch den Geist des lebendigen Gottes. Und darum sollte unser Gebet sein, Erforsche mich, Gott, und erfahre doch mein Herz. Prüfe mich, nicht prüf den anderen, prüfe mich und erfahre, wie ich's meine. Und schau, ob ich auf bösem Weg bin, und leite mich auf ewigem Weg, auf den guten. Ich habe von David Jaffin, das will ich zum Schluss sagen, den wir ja auch hier kennen, eine Aussage, eine Prosa gelesen, worauf hier ein Thomas Baumann Bezug nahm. Er sagte von dem Stillewerden vor Gott so: Ein Vogel, plötzlich mehr sitzend als fliegend, arrangierte er sich mit meinem Lieblingsbaum. Er saß da, Flügel noch innerlich vibrierend, und sammelte seine vom Fliegen zerstreuten Farben. Herr, so will ich auch stille werden zu dir. Ich will beschenkt werden. Ich will mich sammeln vor dir. Meine vibrierenden Gedanken sollen zur Ruhe kommen, damit die Ordnung der Geschenke Gottes und bei dem Vogel die Farben wieder hergestellt wird und eine tiefe Ruhe und Erfülltsein durch den Heiligen Geist entsteht. Dann geschieht einer, trage des anderen Last. Dann wirst du das Gesetz Christi erfüllen. Und nehmt euch untereinander an, wie auch Christus euch angenommen hat. Und seid barmherzig, wie auch euer himmlischer Vater barmherzig ist. Das möge der Herr uns schenken, auch im Blick auf die neue Woche. Amen.